Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir haben da jetzt ein Wochenende vor uns, das viele Politiker in Deutschland schon lange sehr, sehr nervös macht. Landtagswahlen in Brandenburg und in Sachsen. Da könnte sich einiges verschieben. Woran das liegt und was das alles mit 30 Jahren Mauerfall zu tun hat, das fragt sich auch Stefan Detjen in unserem Hauptstadtstudio. Den hören wir gleich. Und Flugtickets sind ein Thema heute. Alexander Dobrindt von der CSU hat Strafsteuern für billige Tickets ins Gespräch gebracht. 9 Euro Flugtickets, sagt er, haben nichts mit Klimaschutz zu tun. War wenig überraschend, dass die Parteispitze das Ganze ziemlich schnell wieder kassiert hat. Die CSU und höhere Steuern, also wirklich. Aber diese ganze Idee, Fliegen teurer machen, die steht ja immer wieder im Raum. Was das bringt und welche Erfahrungen es damit gibt, das habe ich mit dem Kollegen Mischa Erhardt besprochen. Der hat mir übrigens sofort erzählt, oder soll ich vielleicht besser sagen, gestanden, dass er gerade selbst ein Flugticket gekauft hat.
Kein Scherz, ich habe gestern Abend, während ich Eintracht geguckt habe, habe ich bei Ryanair gebucht. Habe aber dann immerhin auf dieser Plattform 100 Euro bezahlt, um das auszugleichen. Aber es waren keine Billigflüge.
Mischa Erhardt. Und das mit diesen Flugtickets klären wir in einigen Minuten etwas genauer. Heute ist Donnerstag, der 30. August 2019. Und hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Erstmal wollen wir gucken, was uns da am Sonntag erwartet. Wir haben da 2 Bundesländer, die wählen gehen. Brandenburg und Sachsen, insgesamt über 5 Millionen Wahlberechtigte. Und wir hören seit Wochen, dass diese Wahlen eine Zäsur sein könnten in der deutschen Politik. Stefan, du hast im Hauptstadtstudio im Blick, was sich tut in den Parteien in Deutschland. Du hast aber auch viel darauf geschaut, was sich in diesen beiden Bundesländern getan hat in den vergangenen Wochen. Auf was bereitest du dich da an diesem Sonntag jetzt vor?
Ja, ich glaube, man kann da im Moment nichts ausschließen. Ich habe gerade eben mit unseren Korrespondentinnen, die dort unterwegs sind, mit Vanja Budde in Brandenburg und mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner gesprochen, die früher mal Sachsen-Korrespondentin war und jetzt seit 1,5 Wochen wieder in Sachsen unterwegs ist. Und die haben auch nochmal gesagt, verlassen kann man sich da auf gar nichts. Aus Berliner Perspektive bestand die Dramatik, mit der man auf diese Wahlen geblickt hat, ja darin, dass man davon ausgehen musste, dass dort Parteienkonstellationen, dass dort Kräfteverhältnisse entstehen, die es unmöglich machen, klassische Koalitionen zu bilden. Dass etwa in Sachsen die CDU nur noch dann eine Regierung bilden kann, wenn sie entweder mit der Linkspartei zusammenarbeitet, koaliert, sich dulden lässt oder aber mit der AfD. Das wäre sozusagen ein Kollaps oder eine Implosion tatsächlich des klassischen Parteiensystems gewesen, wie wir es kennen, dass wir da in den Ländern erleben würden. Ausgeschlossen ist das nicht, aber hier hat man natürlich sehr deutlich die letzten Umfragen wahrgenommen, in denen die Regierungsparteien, die CDU in Sachsen, die SPD in Brandenburg nochmal zugelegt haben. In Sachsen, in Brandenburg zeichnet sich da nach wie vor ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und AfD ab. In Sachsen konnte die CDU in den Umfragen den Vorsprung vor der AfD nochmal ausbauen. Insofern glaube ich, das, was ich hier wahrgenommen habe in Gesprächen mit Parteivertretern, mit Politikern, ist, dass da doch nochmal die Hoffnung gewachsen ist, dass diese Worst-Case-Szenarien am Sonntag nicht eintreten werden. Aber das werden wir erst am Sonntagabend wissen.
Wenn wir da so einen Trend zurück zur normalen Konstellation feststellen, woran könnte das denn liegen? Liegt das vielleicht auch daran, dass in diesen Wahlen immer so etwas mitgeschwungen wie es wie, oh, passt auf, was da passiert in Sachsen, passt auf, liebe Brandenburger, macht uns unsere deutsche Politik nicht kaputt.
Das mag eine Rolle gespielt haben und ich glaube, das, was uns ja immer wieder berichtet wird, was auch unsere Korrespondenten berichten, ist, dass es eine starke Politisierung in den Ländern gibt, dass die Menschen schon verstehen, da geht's um was, wie auch immer sie das dann in Wahlentscheidungen umsetzen. Ich würde mal sagen, wir haben ja das letzte Mal in Brandenburg etwa eine Wahlbeteiligung unter 50% erlebt. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, viele spricht dafür, dass die dieses Mal höher ausfallen wird. Dann haben natürlich auch die, insbesondere die regierenden Parteien, haben Konsequenzen gezogen. Sie haben gelernt. Sie haben gelernt, dass sie mehr, als sie das jemals zuvor getan haben, auf die Bürger zugehen müssen, wirklich direkt ins Gespräch gehen müssen. An die Stellen, wo es schwierig ist, wo sich der Protest, wo sich die AfD-Wählerschaft besonders heftig ausgedrückt. Also ich glaube, die Marktplätze in den Ländern waren nie so bevölkert von Spitzenpolitikern, von regierenden Politikern, Ministerpräsidenten, Spitzenkandidaten, wie in diesem Wahlkampf. Die haben wirklich die Bürgernähe gesucht. Dann etwas Zweites, was mir aufgefallen ist, auch in Gesprächen mit Politikern in Sachsen und Brandenburg, mit Spitzenkandidaten dort, ist, dass die gesagt haben, wir müssen als politisches Führungspersonal mehr denn je Optimismus ausstrahlen. Wenn wir irgendwie einen Jammerton annehmen, wenn wir den Pessimismus verbreiten, mit dem die AfD ihr Geschäft macht, dann haben wir überhaupt nichts davon. Insofern, das haben wir jetzt zuletzt gesehen, etwa in der Diskussion, in den politischen Entwicklungen um die Braunkohlerevier, Strukturförderung und so, die verbreiten Optimismus. Das hat mich schon an die Versprechen von Kohls blühenden Landschaften erinnert, wo man sich tatsächlich fragen muss, werden da im Augenblick nicht auch Versprechungen gemacht, die dann keiner halten muss. Aber man versucht eben dieser pessimistischen Stimmung, diesem Vertrauensabriss, diesem Verlust an Glauben in die Politik ein Selbstvertrauen zunächst mal entgegenzusetzen. Und das scheint sich im Moment einzuzahlen. Und trotzdem, glaube ich, werden diese Wahlen zeigen, im Parteiensystem, im politischen System in Deutschland, da verändert sich was ganz Fundamentales. Und so wie das mal war, wird das nicht mehr werden.
Kannst du uns das ein bisschen genauer erklären? Was wird sich da verändern? Was wird sich da verschieben?
Naja, wir sehen wirklich drastische Vertrauensverluste in die großen Parteien. Die SPD in Sachsen, die dort immer sehr schwach war, aber die tatsächlich im Moment in einer Situation ist, wo man dann am Ende sagen muss, sie haben es über die 5%-Hürde geschafft, nach allem, was wir im Augenblick wissen. Dann auch in Sachsen und Brandenburg sehen wir den Aufstieg der Grünen, die da sehr stark sind, die wahrscheinlich in beiden Ländern dazu beitragen müssen, dass dort dann Regierungen gebildet werden können. Dieser Rollenwechsel der Grünen zu einer sehr starken Partei, möglicherweise einer Volkspartei, der setzt sich auch in Ostdeutschland fort. Und dann erleben wir auch bei diesen Wahlen, und das werden wahrscheinlich auch die Wahlforschung, die Wahlanalysen der Wahlforscher dann nochmal bestätigen, sehen wir diese unterschiedlichen Entwicklungen zwischen ländlichen Räumen und urbanen Räumen, die wir natürlich in Ostdeutschland ganz besonders stark sehen, mit wirklich abgehängten oder abfallenden Teilen, regionalen Teilen, in die nach der Wende Millionen, Milliarden an Fördergeldern geflossen sind, wo jetzt nochmal Geld reingepumpt wird. Wir reden in diesen Wahlkämpfen sehr viel über Infrastruktur, über Eisenbahnverbindungen, über schnelle Internetverbindungen in den ländlichen Räumen. Aber das ist ein Wettlauf um die Stimmung, um die politische Stimmung in manchen Regionen, der zumindest im Augenblick kaum zu gewinnen ist.
Was ist dein Eindruck, wenn wir über diese unterschiedlichen Verhältnisse sprechen in Ost und West? Ist das den Menschen in Westdeutschland klar, dass es da im Osten etwas anders aussieht?
Ja, ich glaube, das ist interessant. Das wäre ja im Jahr 30 nach dem Fall der Mauer, wirklich unmittelbar vor den Jubiläumsfeiern, vor den Festreden, die in diesem Jahr sicherlich ganz besonders nachdenklich ausfallen, dass wir nochmal neu anfangen, über den Osten zu reden und über den Osten nachzudenken. Ich glaube, da kann jeder mit sich selber ins Gespräch gehen, mal nachdenken, was wir da erleben. Nach meinem Eindruck, ich kann das auch für uns sagen, wir sind ja ein Sender als Deutschlandradio, der sich als ein sehr spezifischer Sender mit einer sehr spezifischen deutsch-deutschen Geschichte, einem Funkhaus in Berlin, das aus dem Zusammenwachsen von ost- und westdeutschen Kollegen entstanden ist, dem Deutschlandfunk-Funkhaus in Köln, das immer den Blick auf Gesamtdeutschland ganz besonders in den Osten gerichtet hat. Also da können wir uns auch selber fragen, wie haben wir eigentlich den Fokus entwickelt in den letzten Jahren? Und meine ganz persönliche These war, wir haben uns tatsächlich auch so etwas in der Illusion gewogen, dieses Thema ist weitgehend erledigt. Wir haben junge Generationen erlebt, hier auch von Journalisten, Volontärinnen und Volontären, die ins Haus kommen. Wir wussten gar nicht mehr, kommen die aus dem Osten, kommen die aus dem Westen. Und jetzt sind wir auf einmal wieder damit konfrontiert und sehen, nee, das ist überhaupt noch nicht abgearbeitet, fragen uns, wo
und sind. Ja. Stefan, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche. Warum kochen diese Gedanken jetzt auf einmal, wie du sagst, 30 Jahre später hoch?
Also ich glaube, man muss an der Stelle unseres Gesprächs mal eines nochmal festhalten. Wir konzentrieren uns jetzt wieder sehr stark auf den Teil, der Wählerinnen und Wähler, die sich abwenden, die Proteste ausdrücken, die AfD wählen, die sehen wir sehr stark. Und wir sehen trotzdem, das muss man ja immer wieder betonen, beim Blick auf die Umfragen, das sind 20, etwas mehr als 20% der Wähler. Und wir sehen auch in Sachsen, auch in Brandenburg noch 70, 75, 80% der Wähler, die traditionelle Parteien, dann in anderen Konstellationen. Aber ich rechne jetzt auch mal die Linken mit zu einem etablierten Parteiensystem inzwischen hinzu. Also die Parteien wählen, die sich zu diesem demokratisch-liberalen Regierungs- und Verfassungssystem bekennen, wie wir es hier haben. So, jetzt schauen wir aber auf diese spezifischen Stimmungen und ich würde mal sagen, ein Schlüssel dafür ist, dass die AfD mit einem Slogan ja erkennbar einen ganz besonderen Punkt trifft, nämlich mit diesem Slogan "Vollende die Wende". Und ich glaube, wir müssen sehen, da sind Dynamiken, Stimmungen, Dynamiken von politischen Entwicklungen, die tatsächlich an das Jahr 89 nochmal anknüpfen, die kontinuierlich weitergegangen sind. Wir sehen, dass da Stimmungen waren, die sich nie, so wie das zum Teil gedacht worden ist, als Teil eines gesamtdeutschen Common Sense, eines Gemeinwesens verstanden haben, sondern immer diese besondere Identität als Ostdeutsche, als ehemalige DDR-Bürger, als Bürgerinnen und Bürger der neuen Länder betont haben. Und das, was wir jetzt in diesen Wahlkämpfen gesehen haben, ist eigentlich ein Revival von ostdeutscher Identitätspolitik, wie sie ja übrigens interessanterweise auch in den ersten Jahren nach der Wende sehr erfolgreich, aber von, wenn man so will, etablierten Systemträgern betrieben wurde, etwa von Stolpe in Brandenburg mit seiner Regierung und ganz drastischer in Sachsen von Biedenkopf und seiner Regierung mit dieser Betonung sächsischer Identität. Und das schlägt uns jetzt nochmal von einer ganz anderen Richtung um die Ohren.
Dann müssen wir über die AfD einmal kurz sprechen. Was steht für diese Partei, für die AfD am Sonntag auf dem Spiel?
Naja, evident werden die nach allem, was wir vorhersehen können, Anlass haben zu sagen, mit diesem Stil einer ostdeutschen, radikalisierten Identitätspolitik, die sich gegen alles richtet, was man als westdeutsches System bezeichnen kann, mit dem sind die da erfolgreich. Vielleicht nicht so erfolgreich, wie sich das manche auch in der AfD erhofft hat, die das andere befürchtet haben. Wir sehen die Werte in den Umfragen, die gehen dann eben doch auf die 20, 21, vielleicht 24% hoch, aber dann scheinen die da auch irgendwo zu stoppen. Da gibt es möglicherweise auch eine Grenze. Die AfD haben wir jetzt in den letzten Monaten mehr denn je als eine zerrissene Partei erlebt. Zwischen dem Ton, zwischen dem Weg der Radikalisierung politischer Programme und Sprache, wie wir ihn im Osten erleben, aber das eben auch als ein ostdeutsches Identitätsphänomen. Und die AfD wird ganz stark vor dem Problem stehen, wie sie sich eigentlich als eine bundesweite Partei versteht, welchen Weg sie da gehen will. Und ich glaube, da gären ganz, ganz viele Konflikte, die in dieser Partei überhaupt noch nicht ausgetragen sind, die ganz im Gegenteil ihr erst jetzt noch bevorstehen.
Ist es also gut möglich, dass die AfD nach diesem Sonntag eine insgesamt, ich sag mal, etwas radikalere, extremere Partei wird?
Ja, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Entwicklungspfade. Die eine Möglichkeit, die man sich vorstellen wäre, dass der radikale Flügel, der jetzt in Ostdeutschland so erstarkt ist, dass der tatsächlich versucht, einen Vormarsch in den Westen zu machen. Das kann aber auch sein, dass sich diejenigen durchsetzen, die versuchen in irgendeiner Weise die AfD als eine Partei zu erhalten, die diese unterschiedlichen Flügel, diese unterschiedlichen Strömungen in sich vereint, nämlich den Flügel, der aus einem konservativen, liberal, national-konservativen Milieu in Westdeutschland steht, das sich in den letzten Jahren, in den Jahren der Euro-Krise, im Zeichen der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung von FDP und CDU abgewandt hat. Und der sich dann in irgendeiner Weise immer noch zusammenfindet mit einem ostdeutschen Teil dieser Partei, der entweder wirklich aus der rechtsextremen Radikalität kommt oder der in einem ganz erheblichen Teil ja aus einem Milieu, aus Stimmungen kommt, das eigentlich bisher von der Linkspartei aufgefangen wurde mit ihrer alten ostdeutschen Identitätspolitik.
Gut, das wird also ein ziemlich spannender Wahlsonntag, kann man wahrscheinlich so sagen. Wie wirst du diesen Tag verbringen? Kannst du uns das kurz erklären? Was hast du da geplant?
Ja, so Wahlsonntage sind für uns im Hauptstadtstudio immer so, dass wir versuchen, nochmal bis zum Nachmittag spazieren zu gehen, mit der Familie zu sein. Und dann am Nachmittag spitzen wir die Ohren, gucken auf die Handys und versuchen mal, ob es uns schon mal gelingt, an irgendwelche ersten Hinweise zu kommen. Sickert da schon mal irgend sowas durch? Von Umfragen hört man da schon mal irgendwas? Manchmal kriegen wir so am frühen Nachmittag kriegen wir mal Hinweise auf erste Trendmeldungen und dann verstreuen wir uns zum einen in die Parteizentralen in Berlin. Ich selbst werde bei der CDU sein, Frank Capellan wird bei der SPD sein, Barbara Schmidt-Matern bei den Grünen, Johannes Kuhn, neuer Kollege im Hauptstadtstudio, der wird zum ersten Mal bei der Linkspartei sein. Die AfD, das muss man noch mal schauen, ist im Moment noch gar nicht klar, ob und was die hier genau in Berlin machen. Und dann werden Kollegen hier im Hauptstadtstudio sein. Und dann machen wir zusammen mit euch, mit den Kollegen in Köln, ab kurz vor 18 Uhr unsere Deutschlandfunk-Wahlsendung. Und ich glaube, das können wir gemeinsam sagen, das sind ziemlich gute Sendungen. Also wenn jemand überlegt, Sonntagabend will ich genau wissen, was da los ist, da muss man nicht den Fernseher einschalten. Ich finde, wir können ganz selbstbewusst sagen, Deutschlandfunk-Wahlsendung, das ist wirklich sehr, sehr dicht, sehr informationsreich. Gute Analysen, sehr schnelle Informationen, dichter, glaube ich, als im Fernsehen.
Das kann ich so nur bestätigen. Stefan in Berlin, ich danke dir vielmals. Vielen Dank.
Tschüss.
Die CSU, die versucht ja schon seit einiger Zeit, die Grünen regelrecht zu kopieren. Jetzt ein weiteres Kapitel in dieser Geschichte. Alexander Dobrindt hat sich in der Bild-Zeitung für Strafsteuern auf billige Flugtickets ausgesprochen. 9-Euro-Tickets, sagt er. 9-Euro-Tickets für Flüge in Europa haben weder mit Marktwirtschaft noch mit Klimaschutz etwas zu tun. Zitat Ende. Die Parteispitze hat allerdings gleich klargestellt, dass das jetzt natürlich keine offizielle Parteilinie ist. Neue Steuern kommen für die CSU nicht in Frage. Und trotzdem zeigt das Ganze natürlich, Flugscham und Sanktionen für Billigflieger, das beschäftigt nicht nur Grüne, diese Gedanken sind längst auch in der bürgerlichen Mitte angekommen. Aber wie kommt das jetzt bei den Fluggesellschaften an? Was sagen die zu einer Strafsteuer auf Billigtickets? Das habe ich Mischa Erhardt gefragt. Der verfolgt diese Branche für uns.
Also ich habe mit einigen Fluggesellschaften versucht, Kontakt aufzunehmen. Die einzigen, die wirklich geantwortet haben, von denen, die da in Frage kommen, also von den Billigfluglinien, das war die Eurowings, die Tochter der Lufthansa. Und die sagen, dass sie grundsätzlich mit diesem Vorschlag offen diesem Vorschlag gegenüberstehen. Die sagen, dass diese extrem günstigen Tickets eine künstliche Nachfrage produzieren. Das müsse nicht sein. Und deswegen sei es verständlich, wenn da versucht wird, gegenzusteuern. Also da war Offenheit übrigens auch beim Verband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Da zeigt man sich auch offen einem solchen Vorstoß gegenüber. Und ich glaube, der Hintergrund ist der, dass dieser Vorstoß, so unreif er auch noch formuliert ist, ja im Wesentlichen, glaube ich, auf Ryanair zielt. Denn die haben wirklich in der Tendenz, wenn eine Fluggesellschaft, dann haben die diese Kampfpreise und sind auch sehr effizient, kosteneffizient zumindest, unterwegs.
Und was schätzt du, was sagt man bei Ryanair dazu, auch wenn du mit denen heute noch nicht sprechen konntest?
Na, ich gehe mal davon aus, dass die sagen, da sind wir nicht wirklich dafür, weil das sozusagen ein Teil ja auch der Markenstrategie ist, zu sagen, wir machen das ganz billig, wir können schon ab 10 Euro Ziele in Europa anfliegen. Das ist ja sozusagen einer der Markenkerne. Und ich glaube, dass Verbraucher ja auch darauf hoffen, wenn sie bei Ryanair schauen, dass sie vielleicht zu den Glücklichen gehören, in Anführungsstrichen, die dann eben einen solchen Flug ergattern können. Wobei man auch da sagen muss, das sind ja immer nur Kampf- und Marketingpreise. Also das sind ja wirklich nicht die Mehrheit der Flüge, denn auch eine Ryanair muss ja irgendwo ihre Kosten wieder reinkriegen. Und die kriegen sie auch rein, weil wenn sie da einige Tickets für 10 Euro verschleudern, dann sitzen andere in der Maschine, die das natürlich mit höheren Preisen bezahlen. Aber ich glaube, im Wesentlichen wäre Ryanair dann natürlich dagegen, weil sie dann einen großen Marketinggrund sozusagen verlieren würden, wenn es da einen Mindestpreis gäbe.
Jetzt mal abgesehen von der Höhe der Flugtickets. Das Interessante ist ja hier, dass ein Politiker vorschlägt, wir müssen Flugtickets teurer machen, weil das dem Klimaschutz dient. Welche Erfahrungen gibt es denn eigentlich mit diesem teurer Machen von Flugtickets? Sorgt das wirklich automatisch dafür, dass die Leute weniger fliegen?
Also es gibt ja seit 2011 eine Luftverkehrsabgabe, die die Fluggesellschaften in Deutschland zahlen müssen. Aber wir haben seither auch einen starken Anstieg von Passagierbewegungen gesehen in der Luftfahrt. Das heißt also, das hat das nicht wirklich ausgebremst. Ich glaube aber, wenn man natürlich Flügen teurer machen würde grundsätzlich und da eben sozusagen den Klimaschaden mit einrechnen würde, dann würden natürlich mehr Menschen darüber nachdenken, zu sagen, okay, vielleicht für eine innerdeutsche Strecke, da schaue ich doch mal, was die Bahn anbietet. Vielleicht müsste man auch daran, um zu sagen, man muss die Bahn fördern, weil das eben viel ökologischer ist in der Tat, sich so fortzubewegen als mit dem Flugzeug. Und so könnte man das, glaube ich, schon auch über den Preis steuern. Also das ist, glaube ich, nicht unrealistisch, ja.
Was ist dein Eindruck? Wie stellen sich die Fluggesellschaften in dieser ganzen Klimadebatte eigentlich auf? Suchen die da selber nach neuen Möglichkeiten?
Also sie tun das schon. Sie suchen vor allem, glaube ich, auch nach Möglichkeiten, Kerosin und Sprit zu sparen und da vielleicht auch Alternativen einfließen zu lassen in die Tanks. Das sind schon Möglichkeiten, wo man vielleicht auch politisch steuern könnte. Da könnte man ja auch sagen, wir machen vielleicht eine Abgabe, die aber dann in die Erforschung solcher Möglichkeiten geht, sodass dann eben wirklich der Luftverkehr auch klimaneutraler wird auf längere Sicht. Was ich aber glaube, und das ist auch das, wo die Luftverkehrswirtschaft in Deutschland sozusagen gegen rebelliert ist, dass man nationale Alleingänge gemacht. Weil sie sagen schon, dass diese Luftverkehrsabgabe, die ab 2011 ja eingeführt wurde in Deutschland, dass die deutschen Fluggesellschaften gegenüber denen in Europa, also in anderen Ländern, benachteiligt. Und da sagen sie halt, das wäre Wettbewerbsverzerrung. Und deswegen glaube ich, dass man grundsätzlich, wenn man über solche Dinge nachdenkt, auf europäischer Ebene denken müsste oder dann sogar weltweit, wenn man wirklich konsequent das Klima schützen will.
Da sind wir natürlich bei diesem Riesenthema. Viele Klimaschutzdinge können ja eigentlich nur funktionieren, wenn sie tatsächlich weltweit gemacht werden. Wie schätzt du das denn ein? Gibt es da in anderen Ländern ähnliche Gedanken, ähnliche Ideen?
Also international durchsetzen ist ja immer schwierig, wenn wir uns die Konstellationen ansehen, wo die Nationalstaaten ja immer noch miteinander konkurrieren und der Protektionismus immer mehr Einzug erhält. Ich glaube, das ist relativ schwierig. Aber wir haben natürlich schon die Situation, wo ich denke, dass in vielen Staaten, mindestens in Europa, mehr und mehr diese Fragen gestellt werden. Und ich glaube auch, wir müssen sie stellen, wenn wir in Zukunft noch nachhaltig auf diesem Planeten auch wirklich wirtschaften und arbeiten und leben wollen. Das ist eben sozusagen auch der Schutz von künftigen Generationen. Das heißt, ich glaube, international auch wird man an diesen Fragen nicht vorbeikommen und da wird man sich früher oder später zusammensetzen müssen, sonst ist das, glaube ich, nicht möglich in der Tat.
In diesem Vorstoß von der CSU heißt es heute außerdem, Bahnfahren sollte billiger gemacht werden über eine niedrigere Umsatzsteuer. Wie leicht geht das denn? Wie leicht kriegt man Leute, die eigentlich fliegen wollen, auf die Schiene? Wie leicht kriegt man die dazu, statt einem Flugticket ein Bahnticket zu kaufen?
Also ich glaube, das geht relativ einfach. Wenn ich weiß, dass die Bahn halbwegs pünktlich fährt und verlässlich ist, wenn ich weiß, dass
ja, das ist schon mal eine gute Frage.
Ja, in der Tat. Daran müsste man arbeiten und das versucht ja die Bahn zumindest auch, da besser zu werden. Dann natürlich auch so etwas, was wir in den vergangenen Jahren ja gesehen haben, dass versucht wird, schnellere Strecken auch anzubieten. Also ich kann ein Beispiel nennen. Ich bin vor kurzem nach Paris gefahren und da ist man dann wirklich in 3,5 Stunden von einer Großstadt in Europa zur nächsten gefahren und der fährt da mit Geschwindigkeiten von 300 km/h durch Frankreich. Das ist schon beachtlich und da muss ich nicht drüber nachdenken, ins Flugzeug zu steigen. Und wenn dann auch noch Preise günstiger würden für die Bahn, dann würde ich natürlich viel öfter darüber nachdenken. Also ich glaube, dass vor allem bei kleineren Strecken und kürzeren Strecken die Bahn dann einen großen Vorteil hätte und natürlich auch eine bessere Umweltbilanz hat. Die würde man da schon fördern, wenn man da zum Beispiel an den Steuersätzen drehen würde.
Wenn wir da über diese Verspätungen sprechen, kann das eigentlich sein, das ist immer mein Eindruck, dass sich die Leute viel mehr darüber aufregen, wenn ein Zug Verspätung hat, als wenn ein Flieger zu spät startet?
Das könnte sein, aber ich glaube, so genau stecke ich in der Materie nicht drin. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir viel öfter mit dem Zug betroffen sind. Das ist ja schon morgens, wenn ich zur Arbeit pendel und den Regionalzug nehme, da kann das eben sein. Ich glaube, deswegen fällt das auch viel stärker auf. Und wir haben natürlich bei den Flugbewegungen eine viel striktere Organisation. Die müssen ja wirklich ganz, ganz genau funktionieren, weil es sonst eben Unfälle gibt, die viel schneller passieren könnten. Also ich glaube, das ist ein bisschen diesen beiden Umständen geschuldet, dass dieser Eindruck entsteht, weil viel, viel mehr Menschen mit der Bahn zu tun haben im täglichen Leben als mit dem Flugzeug.
Mischa, darf ich dich mal fragen, fliegst du viel?
Nein, ich fliege nicht viel, maximal einmal im Jahr, manchmal im Herbst in Richtung Süden. Griechenland ist da sehr gerne das Ziel.
Und wenn du da jetzt ein Ticket buchst, hast du ein schlechtes Gewissen?
Ich habe in der Tat ein schlechtes Gewissen mittlerweile und das führt auch dazu, dass in diesem Herbst die Reise ausgeglichen wird über diese Plattformen, die es im Internet gibt. Da werde ich dann 100 Euro bezahlen oder habe sie schon bezahlt, weil ich kürzlich gebucht habe und damit hoffe ich zumindest einen kleinen Beitrag zu leisten, dass dieser Flugverkehr ein bisschen klimatisch ausgeglichen wird.
Mischa Erhardt, dann vielen Dank dafür, dass du uns das alles so genau erklärst.
Sehr gerne.
Das war's hier für heute bei Deutschlandfunk, der Tag. Mein Name ist Tobias Armbruster und wir hören uns wieder am kommenden Montag ab 17 Uhr. Dann wissen wir natürlich, wie Brandenburg und Sachsen gewählt haben. Bis dahin, ciao.